Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Literaturradio Hörbahn. Autoren. Premierenlesung des Buches Mordsmäßig Münchnerisch. 20 Stadtgeheimnisse. Zweiter Teil. Haben Sie schon vom Mord im versunkenen Dorf gehört? Oder von dem Ertrunkenen am Asphaltsee? Und beim Carillon soll sich ein Mörder herumtreiben. Meuchelten sich die Autorinnen und Autoren in der ersten, kriminell erfolgreichen Noir-Anthologie durch verschiedene Münchner Stadtteile, drehen sich die Geschichten diesmal um Münchner Stadtgeheimnisse. Diese 20 Stadtteilkrimis entführen zu interessanten Münchner Orten, abseits von Frauenkirche und Olympiaturm. Es lesen 8 Autoren, jeweils 8 Minuten lang, aus ihren Geschichten. Machen Sie sich auf eine Folge von Cliffhängern gefasst, die Lust auf Weiterlesen machen. Hier kommt der zweite Teil der Premierenlesung.
Bei so einer Premierenlesung ist ja der Vorteil, dass auch der Verleger da ist. Vom Hirschkäfer Verlag, das ist der Martin Arz, der vorhin schon mal kurz erwähnt wurde. Und als Verleger hat er natürlich bei der Premiere auch was zu sagen.
Nicht viel, keine Angst. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken bei denen, die mitgemacht haben. Auf jeden Fall vielen Dank euch allen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und die wieder geschafft haben, dass wir eine schöne Anthologie gemacht haben. Und ich habe ja auch mitgearbeitet. Ich habe die Infotexte geschrieben und ich habe auch die Fotos gemacht von den ganzen Orten. Und ich muss sagen, ich kenne mich ein bisschen in München aus. Die einzige Location, die ich nicht kannte, war tatsächlich die Rote Stadt. Von der habe ich noch nie gehört, ja. Alles andere kannte ich, Leute. Ja. Also, ist bei der Ursula? Die Mae West. Ihr kennt alle die Mae West? Ja? Und ihr wisst, dass dieser berühmte Satz...
Das sagt du ihn. Das muss ich nicht sagen.
Wir haben den recherchiert, den haben wir beide falsch im Kopf gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt richtig ging, der Satz. Ihr kennt, also die jungen Leute kennen Mae West natürlich nicht. Das ist eine Mega-Sexbombe, wenn man es mal so sagen darf, aus den 30er, 40er, 50er Jahren gewesen, Hollywood-Star, die ein sehr loses Mundwerk hatte und durch flotte Sprüche berühmt geworden ist. Und ihr berühmtester Spruch war der, is it a gun in your pocket or are you just glad to see me? Und über die Mae West liest jetzt dann die Ursula, aber ich meine, die an Moderation überlasse ich. Was ganz Wichtiges vergessen, was wirklich ganz Wichtiges, weil nämlich da auch noch ein Kollege sitzt von mir, der Tom von Edition Tingeltangel. Wir Verleger haben einen schweren Stand, das muss ich sagen, gerade wir kleineren Verleger, wobei wir uns jetzt angewöhnen, nicht mehr Kleinverleger zu sagen, sondern unabhängige Independent-Verleger. Und wir haben es geschafft, dass wir 7 Independent-Verleger aus München uns zusammengeschlossen haben, einfach auch um präsenter zu sein und mehr wahrgenommen zu werden durch Aktionen. Und man tut sich leichter, wenn man zumehrt ist. Ja. Und da haben wir dann auch das Kompetenzteam Kulturwirtschaft in München erfolgreich, jahrelang, muss man sagen, bearbeitet, dass die uns tatsächlich nach jahrelangem Beknien uns jetzt ziemlich freiwillig einen Pop-Up-Store gegeben haben. Das heißt, wir sind jetzt der Hirschkäfer Verlag, Edition Tingeltangel plus noch 5 andere Verlage sind gerade aktuell in einer Zwischennutzung im Rathaus, Dienerstraße gegenüber vom Beck, neben München-Ticket. Da könnt ihr alle auch dieses Buch, ich will es jetzt nicht wegnehmen, aber natürlich hier kaufen es heute alle und lassen es signieren, ist logisch. Aber wenn euch noch andere Bücher einfallen, die man aus dem Hirschkäfer Verlag oder aus der Edition Tingeltangel etc. haben möchte, dann könnt ihr mal bei uns vorbeischauen. Es sind Bücher aus München mit Liebe gemacht und vom Herzen kommend und die meistens leider nicht den Weg in die Buchhandlungen finden. Ja, Dankeschön. Das wollte ich noch.
Danke, Martin. Martin schreibt auch, ihr seht, er redet gern, er schreibt aber auch gut, nämlich Krimis auch. Und sein neuesten Krimi, der Gott steh uns bei, gibt es auch draußen, wer sich den anschauen möchte. Spielt im Mittelalter und ist ziemlich finstere Angelegenheit. So, wir kommen zurück in die Gegenwart, ja, zu Ursula Hahnenberg. Du bist in Ismaning aufgewachsen, ja, hast dann am Ebersberger Forst gewohnt. Sie hat Forstwissenschaften studiert. Genau. Und wir wundern uns nicht, dass ihre zweiten Krimis, die sie geschrieben hat, mit einer Försterin als Hauptperson und als Ermittlerin geschrieben wurden. Mittlerweile lebst du jetzt in Berlin, bist jetzt extra hierher gekommen, genau, für den heutigen Abend. Und mit dir gehen wir jetzt nach Bogenhausen zur May West.
Genau. Ärger mit Ringen. Als Rita mich kurz vor Mitternacht auf dem Hoteltelefon anrief und um Hilfe bat, erklärte sie mir, sie habe drei Probleme. Erstens habe ihr der übellaunige Concierge des Hotels mehrmals angedroht, sie hinauswerfen zu lassen, wenn sie auch nur den Hauch schlechter Publicity mit seinem Haus in Verbindung brächte. Sie habe zweitens einen Industriellen aufgetan, der sie aus ihrer misslichen Lage befreien und heiraten wolle. Allerdings habe sich dieser Plan kurzfristig zerschlagen, weil sie drittens eben diesen Industriellen gerade tot im Schlafzimmer ihrer Suite aufgefunden habe. Ich sah aus dem Fenster auf das nächtliche München. Rita May, bürgerlich Henriette Meyer, hatte Auftreten und Figur der großartigen May West. Doch die Motive ihrer Handlungen lagen für mich meist ebenso im Dunkeln wie die Stahlstreben der gleichnamigen Skulptur, die vor dem Hotel auf dem Effnerplatz aufragte. »Du musst mir helfen, Oliver!« Damit legte sie auf, bevor ich mehr als ein Brummen antworten konnte. Ich schob die Mappe mit dem Manuskript, an dem ich gearbeitet hatte, in eine Schublade des Schreibtisches, zog den Gürtel meines chinesischen Morgenmantels zu und richtete den Seidenschal. Ich steckte mir eine Zigarette an und wartete. Zwei Züge später klopfte es an der Zimmertür. Ich drückte die Zigarette aus, fuhr mir durchs Haar und schickte mich an, zu öffnen. Gewöhnlich empfange ich niemanden nach 22 Uhr. Ich lege Wert auf ein gepflegtes Äußeres und dazu gehört es in meinem Alter, auf ausreichend Schlaf oder wenigstens abendliche Ruhe zu achten. Rita sah fantastisch aus. Sie trug ein schwarzes Abendkleid, das ihre prächtige Figur betonte und in reizvollem Kontrast zu ihrer Porzellanhaut stand. Die blonden Haare hatte sie sorgfältig hochgesteckt. Mit einem Schluchzen warf sie sich an meine Brust und schlang die Arme um meinen Hals. »Rita, was machst du denn da?« Ich befreite mich aus ihrer Umklammerung, zog sie ganz ins Zimmer und schloss sorgfältig die Tür. Sie ließ einen Aktenkoffer neben sich zu Boden fallen, der so gar nicht zu ihrer Abendgarderobe passte. »Er ist tot. Oliver, was soll ich nur tun? Du musst mir helfen!« wiederholte sie, was sie schon am Telefon gesagt hatte, und ich spürte ein wenig Widerwillen in mir aufsteigen. Natürlich würde ich ihr beistehen, wie immer. Nur einmal hatte es eine Episode in unserem Leben gegeben, da hatte ich sie enttäuschen müssen. Ich hatte wirklich ziemlich fest vorgehabt, zu unserer Trauung zu erscheinen. Als es sich jedoch als schier unmöglich entpuppte, genügend Geld für wenigstens einen Ehering aufzutreiben, musste ich die Sache dann doch abblasen. Mit Ringen hat man nichts als Ärger, das ist mir seitdem klar, und ich habe mich von diesen Schmuckstücken ferngehalten. Aber das war Schnee von gestern. »Hilf mir, Oliver!« »Kein Grund, das so oft zu wiederholen, meine Liebe, selbstverständlich helfe ich dir. Was hast du denn da mitgebracht?« Rita folgte meinem Blick und sah traurig zu dem Aktenkoffer. »Das? Er? Also, das hat er mir gestern übergeben. Es sollte eine Starthilfe sein für ein Leben ohne...« Sie brach ab und presste sich ein Taschentuch an den Mund. Eine einzelne Träne rann ihre Wange hinab.
Habe ich erwähnt, dass wir uns auf der Schauspielschule kennengelernt haben? Sie musste meinen Blick richtig interpretiert haben, denn sie ließ das Tuch sinken und entspannte ihre Gesichtszüge. Wirklich, Oliver, ich scherze nicht. Ich brauche einen Drink. Hast du was da? Ich habe nie Alkohol auf dem Zimmer. Alleine zu trinken ist ein Zeichen mangelnder Kultur. Wenn nicht die Muße hat, sich ordentlich anzuziehen und sich in einer Bar zu betrinken, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Natürlich nicht. Sie sah mich flehentlich an. Oliver, da liegt dieser Mann in meinem Zimmer. Ich habe nichts mit seinem Tod zu tun, aber ich weiß, er hat einen Ring für mich in der Jackentasche. Ich brauche diesen Ring. Er ist alles, was mir von ihm bleiben wird. Ein Ring. Ich schluckte. Also gut. Ich wies auf den Sessel, der vor dem Fenster stand. Bitte nimm Platz und gib mir ein paar Minuten. Ich verschwand im Bad. Als ich wieder ins Zimmer trat, hatte ich den Smoking an und rückte noch die Fliege zurecht. Rita saß, hingegossen auf dem Fauteuil, eine Hand an der Stirn. Wenn ich dir helfen soll, möchte ich sehen, was passiert ist. Gehen wir. Ich bot ihr meinen Arm. Wir benutzten einen Aufzug am Ende eines verlassenen Ganges, um zu ihrer Suite zu gelangen, und sie öffnete mit ihrer Schlüsselkarte die Tür. Bevor wir hineingingen, umgriff sie meinen Arm fester. Die Situation schien sie wirklich zu belasten. Der Klang unserer Schritte im dunklen Zimmer wurde vom flauschigen Teppich verschluckt. Rita blieb stehen, knipste eine Stehlampe an und wies stumm auf eine Tür, die nur angelehnt war. Ich drückte sie vorsichtig auf und war überrascht, diesen Mann in ihrem Bett vorzufinden. Um genau zu sein, überraschte mich weniger die Tatsache, dass dort ein Mann lag, sondern mehr, dass er wirklich tot zu sein schien und dass ich das aufgedunsene Gesicht kannte. Ich drehte mich zu Rita um, die in der Tür stehen geblieben war. »Wer ist das?« »Tut das was zur Sache?« fragte sie trotzig. »Rita, Liebes, wir werden die Polizei rufen müssen. Dein Liebhaber liegt tot in deinem Bett«, erinnerte ich sie an das Offensichtliche. Sie presste die Lippen zusammen. Ich wandte mich wieder um und fühlte den Puls am Hals des Mannes. Max Hofmeister, Inhaber einer der größten Brauereien Münchens, der mit seinen 64 Jahren ein hartes Regiment nicht nur über seine Angestellten führte, hatte das Zeitliche gesegnet. Ich wusste nicht recht, ob ich betroffen sein oder jubilieren sollte. Seit geraumer Zeit hatte ich schließlich das Vergnügen, seiner Ehefrau Ida beizustehen und sie in zärtlichen Stunden für ausgestandenen Unbill mit ihrem Ehemann zu entschädigen. Ida war ein Prachtweib. Sie stand Rita in nichts nach. War es nicht ungerecht, dass so ein feister, gemeiner Mann wie Max Hofmeister sich mit solchen Frauen umgeben konnte? Natürlich war es ungerecht, aber Hofmeisters Vermögen machte ihn trotz seiner offenkundigen, nicht nur körperlichen Mängel höchst attraktiv. Was seine liebe Ida nicht davon abhielt, sich in den vielen Stunden, in denen sich ihr Mann um die zu scheffelnden Millionen kümmerte, einen Ausgleich zu suchen. Ein Ausgleich, der einen tadellosen Körper hatte, über Witz, Charme und Standfestigkeit verfügte und sich spielend auf andere Gedanken bringen konnte. Mich. Dankeschön.
Oliver. Ein echter Gentleman.
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Wie bist du auf Oliver gekommen?
Auf Oliver. Ich habe zufällig eine Kurzgeschichte mit einem ähnlichen Namen gehört, Ärger mit Perlen, die ich jedem nur empfehlen kann, von Dashiell Hammett. Die Geschichte, die mich so ein bisschen dazu inspiriert hat, es war natürlich ein bisschen schwierig, die dann in die heutige Zeit zu versetzen, aber ich glaube, mir hat es Spaß gemacht.
Ich glaube den Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Das Ganze spielt am Effnerplatz. Die sind in dem Westin Grand Hotel.
Genau.
Und schauen auf diese
Skulptur. Runter.
Okay. Ja. Mal gucken, wie es ausgeht. Vielen Dank, Ursula.
Danke.
Lisa Graf Riemann, unser Startplatz Nummer 6. Du bist in Passau geboren, hast dann Romanistik unter anderem studiert und dann hat sie Sprachlehrbücher für romanische Sprachen, Deutsch als Fremdsprache geschrieben und am Flughafen gearbeitet, bei der Flughafenpolizei als Übersetzerin und dann kamen langsam die Krimis in dein Leben. Mittlerweile sind etliche Krimis, die du alleine geschrieben hast, einige, die du zusammen mit dem Ottmar Neuburger geschrieben hast. Und ja, mit dir gehen wir jetzt aufs Hartmanns.
Massmann.
Das ist ein Platz, den ich überhaupt nicht kannte. Also den Massmann-Park zwischen Schleißheimer und Dachauer Straße.
Ja, genau. Spiegelmeierplatz, eine Station noch mit der Trambahn, Sandstraße, da ist der Massmann-Park.
Okay, schauen wir mal, was da passiert.
Die Geschichte heißt Schönheit vergeht, Tugend besteht. Was glotzt denn die Frau da drüben auf der Bank dauernd zu uns herüber, die mit den weißen Haaren? Kennst du die oder ist die nur neugierig? Noemi zupft eine Strähne aus ihrem Haarknoten. Ach, sagt Sina beiläufig, das ist Amanda. Cooler Name. Und wer soll das sein? Meine Oma. Echt jetzt? Ihr gehört das Haus in der Schleißheimer Straße, wo wir wohnen. Ist sie oft hier? Eigentlich jeden Tag. Kann keiner verstehen, warum. Ich meine, ist ja hier nicht der englische Garten. Aber sie sitzt da auf ihrer Bank und schaut immer in dieselbe Richtung. Aber ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt irgendwas sieht. Wieso? Ist sie blind oder sowas? Quatsch, meine Oma ist doch nicht blind. Einmal ist vor ihr ein Kind vom Klettergerüst gestürzt und meine Oma hat es erst mitgekriegt, als der Sanka da war. Vielleicht war sie eingeschlafen. Mein Vater sagt, Amanda lebt in einer anderen Zeit. Aber Sina, was war denn jetzt mit diesem Typen, fragt Noemi. Dem Arne? Genau, wohnt er auch hier in der Nähe? Da drüben im Studentenwohnheim. Und ist da was gelaufen, ich meine, zwischen ihm und dir? Ich habe mit ihm Schluss gemacht. Es war echt nicht mehr schön, wie aufdringlich der war. Mich hat das so aufgeregt. Er war immer da, wo ich gerade war, wie mein Schatten. Trainiert er auch immer noch hier? Nein. Keine Lust mehr? Ich weiß nicht. Der war von einem Tag auf den anderen einfach weg. Wie weg? Wohnt er nicht mehr da im Studentenwohnheim? Die wissen nicht, wo er ist. An der Uni ist er auch nicht mehr aufgetaucht. Ih, das hört sich ja echt gruselig an. Ist der jetzt vermisst oder sowas? Seit Anfang Mai hat ihn keiner mehr gesehen. Einfach weg. Einfach weg seit 3 Monaten. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Du glaubst doch nicht, dass er sich was angetan hat wegen mir? Quatsch! Ich habe doch nichts gemacht. Schau mal, deine Oma, jetzt steht sie auf und geht zum Bauzaun rüber. Was bauen die denn da eigentlich? Ich glaube, da sollen endlich Toiletten hinkommen. Ganz schön großes Loch, was der Bagger da gräbt. Du schau doch mal, deine Oma winkt. Gehen wir zu ihr hin? Okay. Aber ich warne dich. Wovor denn? Also bei Amanda gibt es nur 2 Themen. Nummer 1 sind die Brandbomben, die im Krieg auf ihr Haus gefallen sind. Das hat sie nämlich als Kind erlebt. Oh, Krieg, echt? So alt ist die? Und das 2. Thema? Das ist fast noch schlimmer. Der schöne Luis. Wer ist das denn? Das war Amandas Mann. Der Beste, Schönste, Tollste von allen. Ist er tot? Ja, ja, schon lange. Okay, aber sie ist schon noch einigermaßen normal im Kopf. Doch, doch, also los, gehen wir. Die alte Dame steht immer noch an der Baugrube, ist die Hände in den Zaun gekrallt. Ihr dichtes Haar ist schlohweiß und ordentlich in Wellen gelegt. Eine Frisur wie aus den 20er Jahren. Amanda, das ist die Noemi, sie geht mit mir in die Klasse. Hallo, Noemi grinst künstlich, wie Sina findet. Ja, ist schon recht. Die alte Dame zeigt kein großes Interesse an der Freundin ihrer Enkelin. Ich glaube, ich werde dann heimgehen. Auf der Baustelle ist jetzt eh schon Schluss. Habt ihr gesehen, wie groß das Loch schon geworden ist? Ja, Oma, sollen wir dir helfen? Ich hab ja meinen Stock, das geht schon. Bleibst du noch lang, Rosina? Ich bin bald 16, Oma. Ja, ja, ist schon recht. Ich hab ja nur gefragt. Also dann. Ciao, Oma. Wiedersehen, flötet Noemi. Sag mal, wie hat sie dich gerade genannt? Rosina? Sie kichert. Ich habe ihr so oft gesagt, dass ich Sina genannt werden will, aber sie vergisst es immer wieder. Finde ich ehrlich auch schöner. Tja, ich muss dann los. Und du? Ich bleib noch ein bisschen zum Trainieren, hab heute noch nicht viel gemacht. Dann noch viel Spaß und bis morgen, Roh. Hehe, Sina. Am nächsten Tag nach der Schule. Noemi hat vor Aufregung ganz rote Wangen. Am Vormittag hat es irgendjemand in der Schule erfahren und jetzt stehen Noemi und Sina schon wieder zusammen im Massmannpark. Jetzt schau dir das an, der ganze Park ist voll und alle drängeln sie vor bis zur Absperrung, weil sie meinen, dass sie von da vielleicht einen Blick in die Baugrube werfen können. Da muss er drinnen liegen, der Tote, den sie gefunden haben. Da hinten kommt jetzt der Leichenwagen reingefahren und holt ihn ab, siehst du? Warum sagst du denn gar nichts, Sina? Und wo ist eigentlich die Amanda, also deine Oma? Da sitzt sie das ganze Jahr im Massmannpark und schaut in die Luft und wenn wirklich mal was los ist, dann bleibt sie zu Hause. Ich habe sie heute noch gar nicht gesehen, antwortet Sina, vielleicht ist sie krank. Sag mal, wie lange ist dein Student jetzt eigentlich schon weg? 3 Monate, hast du gesagt, oder? Der Arne ist nicht mein Student. Es könnte aber doch sein, dass er der Tote ist. Würde dir das gar nichts ausmachen? Ich meine, ein toter Ex-Freund, den hat doch bestimmt einer abgemurkst. Oder eine. Spinnst du? Du hast doch erzählt, wie aufdringlich der war. Und da meinst du, ich habe ihm einen Stein auf den Kopf gehauen und ihn dann im Massmannpark verscharrt? Du hast sie doch nicht alle. Du kannst es mir ruhig erzählen, ich sag's auch nicht weiter, Ehrenwort. Wir sind doch Freundinnen. Lass mich bloß in Ruhe, du spinnst doch. Sina hängt sich ihren Rucksack um. Ich geh jetzt heim und schau nach der Amanda, vielleicht braucht sie was. Servus. Oma? Ich bin's, die Sina. Bist noch im Bett, Oma?
Ah, wer ist denn da?
Ich bin's, erkennst mich nicht, die Sina, bist du krank?
Ich hab so einen Durst.
Soll ich dir einen Tee machen?
Wasser.
Sina holt ein Glas Wasser aus der Küche. Im Schlafzimmer ist es stockdunkel. Sie lässt die Tür zum Gang auf, damit sie überhaupt etwas erkennen kann. Trink, Oma, warte, ich helf dir. Sie fühlt Amandas Stirn. Fieber hast du keins, was fehlt dir denn?
Ist was passiert? Fragt Amanda.
Selbst im Bett sitzen ihre Wasserwellen tadellos. Das gibt es doch gar nicht, denkt Sina, hat sie denn überhaupt nicht geschlafen? Passiert? Fragt Sina.
Ja, es ist schon was passiert. Ah.
Willst gar nicht wissen, was?
Ah.
Tut dir was weh? Was jammerst denn so, Oma? Trink noch mal, Oma, und mach bitte die Augen wieder zu. Das schaut ja grauselig aus, wie es dir deine Augen verdreht. Was ist denn los? Amanda trinkt gierig das Glas leer und stößt auf.
Haben's ihn gefunden? Flüstert sie bang.
Gefunden? Wen denn? Wo denn?
Sina bemerkt, dass sich die Härchen auf ihren Unterarmen aufstellen. Sie fröstelt leicht, obwohl es draußen brüllheiß ist. Auf der Baustelle, am Massmannbergel, krächzt Amanda und klammert sich mit ihren knotigen Fingern an den Arm ihrer Enkelin.
Ja, da denkt man nichts Böses, ein Park, eine Oma und dann liegt da eine Leiche.
Ja, so kann's gehen.
Wie bist du denn auf diesen Park gekommen?
Also ich habe mir den ausgesucht, ich habe den auf der Liste von der Ingrid gesehen und ich kannte den sehr gut, weil ich, als ich in München studiert habe, in der Schleißheimer Straße gewohnt habe und wenn ich mich aus meinem vierten Stock Wohnung mit Toilette am Gang, so war das damals, rausgebeugt habe, dann habe ich die Bäume vom Massmannpark gesehen und im Winter waren da die Kinder beim Schlittenfahren und da hieß der Massmannbergel, obwohl das wirklich der Berg ist, sehr klein. Und aber man ist damals immer so an diesem Park, das war so ein bisschen man hat, also er ist ja nicht richtig schön, dazwischen den Straßen so eingeklemmt. Also man ist nicht so, hat sich nicht so lange da immer aufgehalten. Man ist da irgendwie durch und dann war es schon.
Und man sieht, wie es geht, ein ganz harmloser Park, da laufen Sie und ich durch und denken uns nichts Böses und eine Krimi-Autorin sieht Park, kenne ich und findet da die Leiche.
Ja, und ich war dann also nochmal da, wo ich dann die Geschichte geschrieben habe, habe ich mir das alles nochmal angeschaut und war da auch in diesem Haus nochmal. Und also weil da hat, in diesem Haus hat wirklich eine alte Frau gewohnt mit so weißen Wellen und die hieß tatsächlich Amanda. Und also ich habe mich dann, und die war halt so eine, die war immer mit einem Ohr irgendwie an dieser Wohnungstür geklemmt. Und wenn man da in der Nacht heimgekommen ist, dann zack, hat sie schon die Tür aufgerissen und ja, ist halt spät geworden und so. Und wenn man nicht aufgepasst hat, dann hat sie einen da reingelockt in diese Wohnung, wo es immer dunkel war. Und dann hat sie von den Brandbomben erzählt und vom schönen Luis.
Dann schauen wir mal, wer wissen will, was aus dem Luis geworden ist, kann die Geschichte
oder aus dem Arne.
Oder aus dem Arne, wir wissen es ja nicht. Genau. Wir eine Enkelin, eine Oma, wir wissen es nicht. Okay, vielen Dank.
Danke.
Und wer mehr von der Lisa hören und sehen möchte, wir haben nächste Woche am Donnerstag eine Lesung mit dem neuen Buch, was sie mit dem Ottmar geschrieben hat, Mr. Bitcoin.
Kill Mr. Bitcoin, das ist ein Thriller über Kryptowährungen und die Lesung findet nächsten Donnerstag statt bei Microsoft in München in der, wie heißt die Straße?
Monika, wie heißt die Straße?
Walter-Gropius-Straße, genau. Danke.
Also im Nordschwabing, wo diese ganzen neuen Bürogebäude sind.
Zwei Zwillingstürme da stehen.
Und wer sozusagen den Thriller in der passenden Umgebung, in der Microsoft Deutschlandzentrale, was ja so als Arbeiten 4.0, Arbeiten der Zukunft angeschaut wird, dort erleben will, kann nächste Woche am Donnerstag um das 18 Uhr zu Microsoft kommen.
Das geht schon um 18 Uhr los, ist so eine Afterwork-Veranstaltung.
Genau. Wir machen Afterwork.
Genau.
Vielen Dank.
Danke.
Unser nächster Vorleser, Präsentator ist der Florian Scherzer, auch genannt Flori.
Ja. Für uns. Von meinen Eltern.
Okay. Der Flori arbeitet als Grafiker im Social-Media-Bereich, wohnt mit seiner Familie im Westend, erzählt uns heute aber nichts übers Westend, sondern geht mit uns zum Auer Mühlbach und die Geschichte heißt der Zeppelin-Mord.
Eigentlich geht es eher an die Isar.
Das aber der Auer Mühlbach kommt auch.
Ja, der, nee. Okay.
Also der Zeppelin-Mord.
Genau, die Location ist das Karl-Valentin-Haus in der Zeppelin-Straße. Und ich, obwohl es anders vermuten lässt, fange ich nicht am Anfang an, sondern mittendrin in der Geschichte. Und genau. Es fing damit an, dass ich einen der neuartigen Zeppelin-Postbriefe in die Zeppelinstraße geschickt bekam. Anfang November 31. Abgestempelt in New Fairfield, Connecticut. Absender Walli Hochstattner. Walli, Walburga, Burgel. Burgel war also nicht in Niederbayern gelandet, sondern in Amerika. Wie es mir gehe, schrieb sie, sie habe von der neu eingerichteten Luftpost per Zeppelin gehört und der Möglichkeit, Briefe in nur wenigen Tagen von Amerika nach München zu schicken. Und da habe sie an mich denken müssen und hoffe, dass ich noch in der Zeppelinstraße wohne. Ihr gehe es gut, sie sei mit einem Mann, einem Deutsch-Amerikaner, den sie schon im Juli 19 kennengelernt habe und dem ihre Schwangerschaft egal war, nach Connecticut gegangen. Ihr Mann sei nett, arbeite aber viel und ihr sei sehr langweilig. Außerdem sei er ein wenig trocken und bisweilen sogar herzlos und gleichgültig. Die anderen Ehefrauen in New Fairfield sprechen nur Englisch, was sie selbst jedoch nicht so gut könne, und ignorierten sie. Sie wisse jetzt, wie ich mich damals in der Au gefühlt haben müsse, eigentlich gehe es ihr gar nicht gut und ich sei der Einzige, an den sie sich gerade wenden wolle. Nie sei sie so glücklich gewesen wie in jenen Septembertagen mit mir an der Isar. Liebe Grüße und so weiter und so weiter. Furchtbar viele Rechtschreibfehler und eine fast unlesbare Schrift. Trotzdem riss mich der Brief aus meiner Lethargie und Burgels Busen kam wieder zurück in meine abendlichen Träume. Aber auch Schadenfreude stieg in mir auf. Jetzt sieht sie mal, wie das ist mit dem Alleinsein, dachte ich. Natürlich wollte ich ihr antworten, aber da gab es ja nichts zu berichten. Was sollte ich schreiben? Liebe Burgel, bei mir gibt's nichts. Ich arbeite in einem langweiligen Büro, wohne in einem Saustall. Niemand redet mit mir außer mir selbst. Schöne Grüße, Karl. Nicht gerade ein repräsentables Leben. Trotzdem raffte ich mich auf, kaufte Luftpostpapier, neue Zeppelin-Postmarken und eine gebrauchte Schreibmaschine. Burgel sollte meinen Brief besser lesen können als ich ihren. Für den Brief brauchte ich nur eine einzige Nacht, aber er wurde fantastisch. Die Geschichte eines Lebens, wie ich es gerne geführt hätte, ich schrieb mich regelrecht in Rage. Zwar, so schrieb ich, lebe ich noch in der Wohnung der Eltern, aber ich hätte sie nach deren Tod zu meinem kleinen Paradies ausgebaut. Eine Bibliothek, ein modernes Arbeitszimmer, Pflanzen und ein Papagei. Das würde ihr gefallen und sie ein bisschen neidisch machen, weil es so originell und außergewöhnlich klang. Ich wollte, dass sie mich für einen besonders geschmackvollen Mann hielt. Ich schrieb von meinem beruflichen Erfolg als Anwalt, tat aber gleichzeitig so, als sei mir der Beruf ein bisschen lästig, weil ich eigentlich zu feinsinnig für die Anwaltslaufbahn war. Ich wollte, dass der Brief so klang, als sei ich erfolgreich, exzentrisch, künstlerisch und glücklich. Gleichzeitig sparte ich bewusst das Liebesleben aus. Ich beschrieb mich so, als wäre ich einer, dem das menschliche Bedürfnis nach Liebe gar nicht bewusst ist. Jemand, der gelegentlich Affären hat, die ihm wie aus dem Nichts zuflogen, aber die wahre Liebe gar nicht kennt. Am nächsten Tag steckte ich den Brief in den Luftpostbriefkasten und rechnete nicht damit, jemals wieder von Burgel zu hören. Aber so dachte ich, wenigstens hatte ich ihr gezeigt, was für ein begehrenswerter Mann aus dem verlassenen Tropf Karl geworden war. Und was soll ich sagen? Burgel schrieb mir schon am 20. November 1931 zurück. Und was für einen Brief sie schrieb. Burgel beschrieb darin, wie sehr das Leben in New Fairfield und ihr Mann sie anödeten. Deshalb habe sie sich bereits seit ein paar Jahren einen Liebhaber zugelegt. Ein Italiener, der kaum Englisch sprach, aber weil er aus Trient stammte, perfekt Deutsch. Der Liebhaber Antonio sei zwar ein Depp, aber er befriedige sie sehr. Worte, die mich gleichzeitig peinlich berührten und erregten. Sie hoffe, dass ihr Mann John niemals hinter die Liebelei komme, denn ohne ihn stünde sie allein und mittellos da. Außerdem sei es ihre wahre Sehnsucht, einen Mann zu haben, der sie sowohl körperlich als auch geistig stimuliere. Das war berauschend. Trotzdem las ich in jeder Zeile, dass sie mich auf keinen Fall als wirkliche Liebesoption betrachtete. Ich war zwar nett, lieb, geduldig, höflich und nicht dumm, doch von ihren restlichen Wünschen erfüllte ich keinen. Trotz meines perfekt komponierten Lebens und erfundenen Charakters, die ich in meinem Brief geschaffen hatte, blieb ich nur weiterhin der liebe, wenig attraktive Karl, den man nur aus Mitleid geküsst hatte. Dieser Brief erregte mich, denn ich hatte noch nie eine Frau so offen über Verlangen und ihre Wollust reden hören. Natürlich brannte ich auch vor Eifersucht. Sie hatte zwar nicht ihr Glück gefunden, doch zumindest war ihr Liebesleben aufregender als meines. Diesmal ließ ich mir ein paar Tage Zeit, um zu antworten. Eigentlich wollte ich in meiner ersten Wut gar nicht mehr zurückschreiben. Doch dann hatte ich die Eingebung, die mich in meine heutige Situation bringen sollte. Jetzt überspringe ich ein paar Zeilen. In der Zwischenzeit passiert Folgendes. Der Karl, der Briefeschreiber, kommt aus komischen Umständen zu einem Fotoatelier und schreibt natürlich noch ein paar Briefe mit dieser Burgel hin und her. Und er findet nicht nur ein Leben, ein imaginäres Leben, sondern er findet auch noch eine Frau, die an seiner Seite ist. Und jetzt schreibt er ihr zurück, dieser Burgel. München, den 27. November 1931. Liebe Jugendfreundin, heute bin ich kurz angebunden, denn ich muss gleich weiter. Ich war am letzten Mittwoch bei einem Verhör in Schwabing. Ich befragte eine junge Malerin aus dem Nachbaratelier, um das Alibi des Verdächtigen zu überprüfen. Aus der Befragung wurde ein langer, lustiger Plausch. Sie gefiel mir ausgenommen gut. Aber du kannst dir ja vorstellen, wie schüchtern ich immer noch bin. Noch dazu bin ich bei einer Künstlerin. Warum soll sich denn eine hübsche junge Frau für so einen Langweiler wie mich interessieren? Aber ich fasste mir ein Herz. Nicht zuletzt, deine Briefe haben mir den Mut dazu gegeben. Ich hinterließ ihr meine Visitenkarte und schrieb ganz plump auf die Rückseite, sie gefallen mir ausgesprochen gut, ihr Anblick und unser Plaudern haben wie ein Blitz bei mir eingeschlagen. Melden Sie sich doch bei mir, wenn es Ihnen ebenso geht. Du wirst es nicht glauben, schon am Donnerstag hatte ich eine Antwort auf meinem Schreibtisch liegen, in geschwungener Handschrift auf einer bemalten Karte stand, sie gefallen mir auch, möchten Sie mich am Freitagabend in der Osteria Bavaria an der Schellingstraße treffen, warten Sie auf mich ab 7:30. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich fürchte, zu arriviert und bieder für sie zu sein. Was kann sie nur an mir finden? Ich habe Angst vor der eigenen Courage. Sie ist vielleicht zu außergewöhnlich für mich. Dein Karl. So, jetzt überspringe ich wieder ein paar Zeilen. Es gibt wieder ein paar Briefe hin und her. Der Karl entwickelt sozusagen diese Figur, diese Therese, wie sie gleich genannt wird, und versucht, diese Burgel, die in Amerika lebt, eifersüchtig zu machen mit der Geschichte, die er findet. Jetzt kam eine Investition in das Fotostudio ins Spiel. Ich hatte in Wochen zwischen den Briefen viel darin gearbeitet, die Bedienung der Vogtländer Bergheil und der Leica studiert, mich mit dem Entwickeln von Filmen und Platten vertraut gemacht, Bilder zu retuschieren. In Traubs Archiv fand ich die Serie der jungen Frau mit Bubikopf. Sie war umfangreicher als gedacht. Es gab auch Bilder von ihr im Freien, sogar einige Aktaufnahmen. Jetzt, da ich sie im Geiste Therese getauft hatte, berührte mich ihr Anblick noch mehr. In den letzten Wochen war es immer sie gewesen, an die ich beim Schreiben gedacht hatte. Ich suchte das perfekte Porträt von Therese. Viele waren mir zu gestellt. Ich fand dann unter der großen Menge an Negativen eines, das mir ideal für eine Retusche erschien. Therese auf einem Mäuerchen im englischen Garten. Sie lachte und blickte dabei neben sich. Gerade so, als würde da noch jemand sitzen. Ich. Also verbrachte ich den Tag damit, das Bild anzufertigen. Ich ging zum Friseur, ließ mir die Haare und den Schnurrbart schneiden, dass ich nicht mehr bieder wie ein Schreibtischtäter wirkte, sondern eher wie ein Filmschauspieler oder Schriftsteller. Dazu kaufte ich mir einen modischen Mantel, einen gemusterten Seidenschal und eine Schiebermütze. Ich spazierte durch den englischen Garten und suchte die Stelle, von der ich glaubte, dass dort das Foto aufgenommen worden war. Ich baute die Leica auf einem Stativ auf, setzte mich auf die Stelle neben Therese und verschoss 10 Filme. Zurück im Studio suchte ich eine Aufnahme, mit der ich zufrieden war und legte beide Negative übereinander. Zwar passten sie nicht genau, doch wusste ich, wie ich wo zu kratzen und zu schaben hatte, um die beiden Negative zu einem zu machen. Thereses und mein erstes gemeinsames Bild. Die Schwabinger Künstlerin und ihr attraktiver, gut gekleideter Verlobter bei einem Sonntagsspaziergang im englischen Garten. Verliebt und glücklich.
Ja, wir ahnen es, dass so eine ausgedachte Liebe, ein gefaktes Foto, gelogene Briefe zu keinem guten Ende führen.
Ausnahmsweise doch. Nein, natürlich nicht.
Der Text spielt in den 30er Jahren, dein Debütroman spielt auch in der Vergangenheit, also das ist eher so deine Zeit, Mitte 19. Jahrhundert bis in die 30er Jahre. Ja. Auf was muss man achten, wenn du solche Texte schreibst, die ja nicht in der Jetztzeit, die uns allen geläufig ist, sondern wenn man die in der Vergangenheit setzt? Auf was musst du da achten als Autor?
Also ich fand es am schwierigsten, tatsächlich halt diese Sprache zu finden, ohne dass man halt so komisch, Herr Gevattermäßig daherkommt, so komisch gekünstelt. Also, und ich habe mich dann also bei meinem Roman da entschieden, das auch irgendwie nicht wirklich ganz bewusst so zu machen, sondern eher so zu schreiben, wie ich auch sprechen würde. Das Ganze, was dann noch schwierig ist, wenn es dann so ein bisschen dialektelt und so, das finde ich dann auch tatsächlich sehr schwierig.
Und von den Requisiten, die so auftauchen, also da ist zum Beispiel eine Leica in dem Fotostudio, weißt du das einfach alles oder musst du da recherchieren, was würde denn da gestanden haben, wenn das damals war?
Ich weiß nicht, ob ihr die Firma Wikipedia kennt.
Wie nein. Unromantisch.
Ja, nein, es ist natürlich ein großer Quell, aber es ist tatsächlich ist in der Kurzgeschichte auch ein fataler Fehler passiert, baut er ja noch einen Roman auch draus, weil das sehr umfangreich ist, den ich da ausgemerzt habe. Und es geht ja um diese Zeppeline, die Briefe hin und her transportieren. Und ich habe im Internet recherchiert und bin davon ausgegangen, dass die Graf Zeppelin oder die Hindenburg auch Anfang der 30er Jahre schon gefahren ist nach Amerika, aber stimmt nicht. Die Hindenburg ist erst Mitte der 30er Jahre nach Amerika gefahren und die Graf Zeppelin ist Anfang der 30er Jahre nach Südamerika gefahren. Und das ist dann, und da muss man dann natürlich bei einem Roman vielleicht ein bisschen besser recherchieren, als ich es da gemacht habe.
Nicht nur bei Wikipedia. Ja.
Das Interessante ist, wo man dann sowas findet, das ist nämlich nicht im Zeppelin-Archiv, sondern bei den Philatelisten. Die wissen Bescheid über Fahrten von Zeppelin.
Okay. Das heißt, ein Zeppelin-Roman von dir kommt Wann?
Im Herbst, würde ich mal sagen.
Okay, du schreibst noch.
Ja.
Okay, gut. Herzlichen Dank. Florian Scherzer. Ja, last but not least, wie man so schön sagt, Manuela Obermeier. Von der Manuela heißt, ich weiß es ja nicht, aber es heißt, sie hätte im Kindergarten schon lesen können.
Stimmt.
Ja. Und in der Schule hast du schon bei der Schülerzeitung mitgeschrieben.
Ja, ich habe, heute würde man sagen Fanfiction, damals war es einfach nur eine Pumuckl-Geschichte.
Also da war mit dem frühen Lesen und dem frühen Schreiben war natürlich die Karriere als Schriftstellerin vorprogrammiert. Du hast das aber dann nicht so ganz straight gemacht, nee. Sondern Manuela war 1990 eine der ersten Frauen, die zur uniformierten Polizei gegangen ist, was für uns heute selbstverständlich ist, war damals ziemlich außergewöhnlich.
Ja.
Du warst eine der ersten, ja. Du bist heute noch dabei, Polizeihauptkommissarin. Das heißt, wir fühlen uns ganz sicher. Alles ist gut.
Ich habe alles im Griff.
Und zum Glück bist du beim Schreiben geblieben. Und wir gehen jetzt mit der Manuela in ein ganz lauschiges Eckerl von München nach Fröttmanning.
Wer lacht?
Wer lacht? Und die Geschichte hat einen sehr aussagefähigen Titel, die heißt nämlich Oha.
Ja, das Beste kommt ja angeblich immer zum Schluss. Heute haben Sie Pech, heute bin ich der Schluss, aber nein. Sie werden es überstehen. In diesem Sinne, auf nach Fröttmanning. Sabalot, wo kommen denn Sie auf einmal her? Das macht mir vielleicht nicht, sich einfach so anzuschleichen. Haben Sie ein Glück, dass mir vor lauter Schreck nicht gleich das Herz stehen geblieben ist? Wie meinen Sie das? Ich soll nichts übertreiben, von so einem bisschen Schreck stirbt man nicht. Pah. Haben Sie eine Ahnung? Sterben. Sterben tut man schneller, als man denkt. Und wenn es dann soweit ist, dann denkt man auf einmal gar nicht mehr. Woher ich das weiß? Ja, mei. Ich mache mir also meine Gedanken. Über das Leben, über das Sterben. Also genau genommen nicht über das Leben, mehr über das Umbringen. Nein, nicht mich. Andere natürlich. Warum ich mir solche Gedanken mache? Weil ich einen Krimi schreiben will. Für so ein Buchprojekt. Kann doch nicht so schwer sein. Im Fernsehen sieht man ja nichts wie Krimis. Genau wie in den Buchhandlungen. Kaum macht man einen Schritt hinein, schon schwappt einem das Blut regelrecht über die Schuhe. Als ich letztens zu den Reiseführern wollte, habe ich schon fast ein bisschen Beklemmungen bekommen, weil ich mir vorgestellt habe, an wie vielen Leichen ich jetzt gleich vorbeigehen muss. Die Reiseführer, die sind bei meinem Buchhändler nämlich ganz hinten links, genau zwischen den Kochbüchern und den Gartenbüchern. In den Gartenbüchern. Da wollen sie einem ja seit ein paar Jahren erzählen, wie schön das ausschaut, wenn man um seinen Garten herum solche Gitterboxen aufstellt, wo da nichts wie Steine drin sind. Das ist überhaupt nicht schön, denke ich mir jedes Mal, wenn ich sowas sehe. Das schaut aus, als ob der Lieferant für die Pflastersteine die Baustelle nicht gefunden hätte und sein Klump dann einfach hat stehen lassen. Aber wenn man eine Leiche entsorgen muss, dann sind die Dinger schon praktisch. Weil einfach so im Garten vergraben, das ist nichts. Es kann ja immer sein, dass der Dackel von nebenan das Graben anfängt und auf einmal mit einem Unterschenkel heimkommt. Da fragt man sich als Hundebesitzer dann schon, wo denn der Wacki das Wadel her hat. Aber wenn man das Loch, wo der Depp drin liegt, der am Sonntag in der Früh immer Trompete übt, wenn man da so ein Steingefängnis draufstellt, dann kommt der Wacki da nimmer so leicht dran. Und wenn er es doch probiert, kann man immer noch ein anderes Loch graben, ein kleineres, so ungefähr in Dackellänge. Darüber reicht dann auch ein großer Blumenkübel. Jetzt schauen Sie nicht, als ob Sie noch nie jemand haben umbringen wollen. Kennen Sie das? Wenn Sie im Sommer draußen auf dem Balkon unter dem Sonnenschirm sitzen, eine schöne Radlerhalbe in Reichweite, dazu einen frischen Radi, und dann fängt der Dreijährige im Parterre links an, Bruder Jakob zu singen. Weil er Bruder Jakob aber nicht sagen kann, singt er halt Buba Babo. Buba Babo, Buba Babo, Babu Bo, Babu. Das tut er nicht nur einmal. Nicht zweimal. Nein, der hört einfach nicht mehr auf. Der singt, bis dem Radler die Kohlensäure ausgeht. Und jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie nicht nach spätestens 10 Minuten pausenlosen Bu-Ba-Babo dem Banker den Hals umdrehen wollen. Aber weil das bei den Lesern nicht so gut ankommt, wenn man Kinder und Hunde umbringt, muss ich halt doch jemanden über 30 nehmen. Einen End-30er oder mit 40er darf man über ein paar Dutzend Seiten hinweg langsam ins Jenseits befördern, bevor man ihn dann stückerlweise dem Hermesboten mitgibt, damit die Lieben daheim den Papa wiederbekommen. Da regt sich niemand drüber auf. Aber machen Sie das mal bei einem Chihuahua. Da müssen Sie jeden Moment damit rechnen, dass die Bodentruppen von Peter durchs geschlossene Küchenfenster reinkommen. Nein. Von Tieren und Kindern lasse ich die Finger. Was ich eigentlich hier mache, fragen Sie, ob ich hier jemanden umbringen will? Ja, freilich. Zugegeben, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich auf das Windradl aufmerksam geworden bin. Naja, aufgefallen ist es mir natürlich schon viel früher. Aber so richtig gesehen, also mit den Augen eines potenziellen Mörders, habe ich es erst letzte Woche. Deshalb habe ich heute mein Auto drüben bei der Allianz Arena auf den Parkplatz gestellt und habe den Berg erklommen. Dabei habe ich etwas entdeckt, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass es das gibt. Eine halb im Boden versunkene Kirche. Was? Was sagen Sie? Das ist das versunkene Dorf. Ein Kunstwerk, das an das Dorf Freudmenning erinnert, das in den 1950ern unter dem Münchner Müll begraben wurde. Ja, danke Sie, Gescheithaferl. Ich habe die Tafel da unten auch gelesen. Und mein Gehirn. Das ist sofort auf Hochtouren gelaufen. Da könnte man doch jemand umbringen und vergraben, habe ich mir gedacht. Ob ich das gleich habe ausprobieren wollen, weil da hinten eine Grube ist und ein Spaten im Boden steckt. Oh, also wenn Sie mich so fragen. Eigentlich wollte ich nur ein paar Ideen notieren. Und wie ich da so stehe und schreibe, da höre ich plötzlich diesen Preißen neben mir. Erst habe ich gar nicht kapiert, dass der mit mir spricht, bis er mich angestupst hat, sodass mir gleich der Kugelschreiber ausgerutscht ist. Trotzdem habe ich so getan, als hätte ich ihn nicht bemerkt. Aber der hat einfach weitergeredet, ohne Punkt und Komma. Und dann hat er auch noch angefangen, über die Bayern herzuziehen. Also nicht die bayerischen Bayern, sondern den FC Bayern. Arroganter Millionärsclub. So hat er gesagt, dass man dem FC Hollywood samt seinem Schlauchboot von Stadion die Luft rauslassen müsste. Da drin ist da eh keine Stimmung. Bei ihm zu Hause in Dortmund, da. Dortmund. Bei dem Wort ist mir zum zweiten Mal der Kuli ausgerutscht. Wissen Sie, wenn ein Blauer, also ein 60er über die Bayern und die Arena herzieht, dann ist das in Ordnung. Das gehört sich so. Aber bei einem, dessen Fußballmannschaft in schwarz-gelben Ringelsocken spielt, sodass es aussieht, als wäre sie das Auswahlteam des örtlichen Imkereivereins. Da hört der Spaß auf. Ich wollte ihn nicht anschauen. Wirklich nicht. Ich wollte ihn einfach ignorieren. Und ich habe es nicht geschafft. Ich drehe mich also zu ihm um und dann steckt plötzlich mein Kugelschreiber in seinem linken Augapfel. Ich glaube, er war davon genauso überrascht wie ich. Jedenfalls hat mich sein rechtes Auge ziemlich verwundert angeschaut. Allerdings nicht sehr lang. Dann ist er einfach nach hinten umgekippt mit meinem Kugelschreiber. Es war ein guter Kugelschreiber. Eigentlich sogar mein Lieblingskugelschreiber, aber jetzt mag ich ihn nicht mehr. Die Augapfelreste kriegt man garantiert nie mehr vollständig raus. Aber wenn ich ihn da einfach liegen lasse, mit meinem Lieblingskugelschreiber im Auge, dann hat die Polizei meine Fingerabdrücke und DNA und was weiß ich noch alles, was auch irgendwie blöd wäre. Deshalb bin ich zu meinem Auto gelaufen und habe einen Klappspaten geholt, habe die Grube ausgehoben und jetzt habe ich mich verlesen. Egal. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum fuchteln Sie auf einmal mit den Händen rum? Da ist was hinter mir, sagen Sie. Der Preis kriegt aus seinem Grab? Ja, freilich. Seien Sie mir nicht böse, aber wenn Sie mich tratzen wollen, müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen. Aber gut, dann tue ich Ihnen halt den Gefallen und drehe mich um. Ich will ja kein Spielverderber sein. Oha. Und was es mit dem Oha auf sich hat, das müssen Sie selbst rausfinden. Danke.
Ja, wir haben was gelernt, wie das geht mit dem Krimi-Schreiben. Du sitzt also irgendwo in Fröttmanning unter dem Windradl und dann passieren da so Sachen.
Eigentlich nein. Also mir ist das versunkene Dorf wirklich zufällig aufgefallen. Aber nicht, weil ich da für ein Krimi recherchiert überlegt habe, sondern ich fotografiere auch sehr gerne und sehr viel. Ich habe eigentlich die Allianz Arena nachts fotografieren wollen, wie sie da so rot leuchtet und da habe ich halt das Dorf gesehen. Und als die Ingrid die Mail rumgeschickt hat mit den Ordnern, habe ich gedacht, ja, versunkenes Dorf nehme ich, da bringe ich jetzt jemanden um.
Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Okay, vielen Dank, Manuela Obermeier. Das war leider schon... Das war leider schon der letzte Todesfall, den wir heute Abend zu beklagen haben. also ich fand es toll, dass so viele heute Abend da waren, so viele Krimi-Fans, so viel Interesse für die 8 Autorinnen und Autoren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen einen guten und sicheren Nachhauseweg. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder bei einer Krimi-Lesung hier oder in einer anderen schönen Location sehen. Vielen Dank.
Sie hörten Literaturradio Hörbahn Autoren. Premierenlesung des Buches Mordsmäßig Münchnerisch 20 Stadtgeheimnisse, zweiter Teil.